Herzlich willkommen zum Podcast Menschen ermutigen von .... Wir glauben, dass Veränderung möglich ist, die für alle funktioniert. Wir machen Kultur greifbar, verbessern Zusammenarbeit und ermutigen Menschen. In diesem Podcast erkunden wir, wie es gelingen kann, die Verbindung zu sich selbst, zu anderen und zu Systemen, deren Teil wir sind, zu stärken.
Ja, hallo zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Stefan Fuchs, neben mir sitzt die Sandra Hofmann. Wir sind systemische Organisationsentwicklerinnen. Und Sandra, sag du vielleicht mal was über Was ist uns?
Wir sind von .... Und .... bringt Verbundenheit. Das ist das, was unser Motor ist. Das ist das, was uns antreibt. Und wir wollen Kultur greifbar machen, Menschen ermutigen und Zusammenarbeit verbessern. Wer mehr Infos dazu will, kann gerne auf unserer Webseite vorbeischauen. Aber heute tauschen wir uns erstmal zu dem Thema aus: Alle sind schuld, nur meine Subgroup nicht.
Ja, wir hatten im Vorfeld uns das Thema überlegt. Und bevor wir richtig einsteigen, müssen wir, glaube ich, den Begriff Subgroup nochmal versuchen zu definieren und greifbar zu machen. Wollen wir mal? Ja, wollen wir gerne. Das mal probieren, ja?
Wir probieren das mal. Also eine Subgroup ist nicht an eine Anzahl von Menschen gebunden. Ja, ich kann auch alleine in einer Subgroup sein, in einem bestimmten Kontext. Ja, vielleicht fangen wir auch bei Kontext an.
Genau, der Kontext ist eine größere Gruppe von Menschen. Das kann sein die Gesellschaft, das kann sein eine Organisation, das kann eine Gruppe von Menschen sein, die in einem Workshop zusammensitzt. Oder Meeting. Oder das kann du und ich sein. Zwei Menschen.
Es kann auch ein Team sein. Es kann auch eine Liebesbeziehung sein. Das kann eine Freundinnenschaft sein. Oder auch die innere Subgroup.
Ja, dieses, wenn wir sagen, ich fühle mich gerade hin und her gerissen, dann sind ja meine inneren Anteile die bilden dann, ja, die werden dann deutlich, werden dann sichtbar oder spürbar, besser gesagt. Und dann kann es ja sein, die eine Gruppe, Subgroup, von inneren Anteilen zieht mich nach links und die andere nach rechts.
Und dann wäre der Kontext schlichtweg ich selber, mein Körper, ja. Mein Empfinden und Gefühl in mir.
Ja. Und warum ist das für uns so wichtig in Arbeit mit Veränderungen?
Ich glaube, für uns ist es wichtig, um Veränderungen greifen zu können, verstehen zu können. Ich glaube, wir haben verschiedene Methodiken oder Techniken, um versuchen, Phänomene in Veränderungen zu beschreiben. Und hin und wieder machen wir ja auch die Erfahrung, dass Konfliktsituationen entstehen oder Unmut entsteht. Und da finde ich die Subgroups hilfreich, um damit zu arbeiten.
Oder ich nehme mal das Positive. Es kann auch eine Dynamik entstehen. Dynamik, die etwas ermöglicht. Eine Dynamik, die einen Veränderungsprozess oder eine Lösungssuche voranbringt. Auch hier, auch dort tritt ja dieses Phänomen des Subgroupings auf. Also, dass ich eine Untergruppe bildet, die Energie hat, um etwas zu verhindern, zu ermöglichen oder etwas sogar voranzutreiben. Ja?
Das wäre ja dann eine funktionale Subgroup, von der du sprichst.
Ja,
genau. Im Vergleich zu dysfunktionalen Subgroups.
Ja, lass uns mal versuchen, diesen Unterschied dysfunktionale Subgroup und funktionale Subgroup nochmal sehr deutlich machen, weil ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Ja. Soll ich mal probieren? Ja, also eine dysfunktionale Subgroup, würde ich sagen, ist eine Gruppe mit der Neigung, sich gegenseitig zu bestätigen und zu verstärken in der eigenen Meinung.
Ich baue also mal darauf auf.
Warte mal ganz kurz, diese Blasen, die Blasenkommunikation ist dysfunktionale Subgroup.
Ich baue mal auf dem auf oder nochmal ein anderes Angebot, ja, wie man das vielleicht auch frame könnte. Man könnte auch sagen, eine dysfunktionale Subgroup hat ihre Grenzen geschlossen. Ja, der ist es wichtig, sich selber zu bestätigen und Halt zu finden in der eigenen Subgroup. Aber die Grenze, die Wand zum Außen hin ist nicht durchlässig. Ja, also es kann kein Unterschied integriert werden. Alles, was abweicht von den Narrativen beispielsweise und dem Blick auf die Veränderung in dem Fall, kann nicht integriert werden.
Also auch nicht auch widersprechende, dem Narrativ widersprechende Informationen können nicht integriert werden. Meinst du das?
Ja.
Ja. Ja.
Das heißt, dass keine Entwicklung möglich ist.
Ja, und damit ist keine Entwicklung möglich. Ja.
Oder schleppend. Ja.
Und eine funktionale Subgroup wäre dann eine Subgroup, Untergruppe, die offene Grenzen hat, also wo Informationen hineinkommen, die aufgenommen werden, hineingelassen werden, die aufgenommen werden können. Und das Funktionale daran ist, diese Gruppe ist entwicklungsfähig. Weil sie bereit ist, entweder ein neues Narrativ zu kreieren als Gruppe, als Untergruppe, oder Informationen aus dem Kontext zu integrieren und um damit vielleicht ein neues Narrativ zu entwickeln oder eine neue Lösung zu entwickeln oder einen Konflikt zu lösen.
Ich finde, das hört sich jetzt schon beinahe romantisch an. Und ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, das ist sehr viel Arbeit. Und dass es sehr viel Commitment braucht, um diesen Weg gehen zu wollen, um diesen Entwicklungsweg gehen zu wollen. Und ich habe Lust, dass wir das mal wirklich an einem Beispiel machen. Und da fällt mir einfach unser Gespräch von heute früh ein.
Ja, was meinst du da?
Wir nehmen den Podcast gerade an einem Montag auf und Stefan und ich, wir treffen uns jeden Montag und besprechen entweder Projekte oder nehmen einen Podcast auf oder machen andere Sachen, wie an unseren eigenen Sprints arbeiten. Und bevor wir starten, unsere To-Do-Liste oder unsere Agenda abzuarbeiten für diesen Tag oder für diesen Workshop, checken wir manchmal, nicht immer, aber immer häufiger miteinander ein auf eine bestimmte, in einer bestimmten Methodik, ja, die heißt SCT, System-Centered Training. Und in diesem Konzept findet sich auch die Subgroup wieder. Dort ist sie beheimatet. Und der Fakt war heute früh, wenn wir mal mit dem Fakt anfangen, die Situation zu beschreiben, ist, dass ich hatte für ein Projekt eine Rollenbeschreibung gemacht. Du solltest drüber gucken und hast eine neue Version gemacht, in dem jeder Punkt verändert war. Und zu Beginn des Gesprächs waren wir noch in unterschiedlichen Subgroups. Ja, ich war in der Subgroup, ich war in zwei Subgroups. Einerseits darin, mich selber zu bestätigen, ja, dass...
Du hast alles richtig gemacht?
Nicht ganz so, aber dass zumindest nicht alles schief und krumm war. Und die zweite Subgroup, in der ich war, ist Frustration, dass wirklich alles geändert war. In welcher Subgroup warst du zu Beginn des Gesprächs?
Ich war, in der Subgroup, ist ja alles gar nicht so schlimm, wenn alles geändert wird. Und gleichzeitig war, jetzt wo du mich das darauf hinweist, war in mir noch eine zweite Subgroup, nämlich so um den Gedanken herum, ich wollte dich nicht verletzen.
Also du bist in die Caretaker-Rolle gegangen.
Ja.
Mhm. Ja.
Und habe damit ja auch zumindest anfangs versucht, das so ein bisschen so runterzuregeln, sozusagen. Ja, es ist ja gar nicht so schlimm und wir müssen erstmal gemeinsam Blick darauf entwickeln und solche Dinge.
Mhm. Und was ich so faszinierend finde im Rückblick, ist, dass mir nicht möglich war, zu Beginn des Gesprächs zu benennen, worum es, um welches kulturelle Phänomen, was wir leben, also zwischen dir und mir, auf unserer Beziehungsebene, in unserer Organisationskulturebene, war mir nicht möglich, das zu benennen, bevor ich nicht mit dir durch die Frustrations- und Abwärtsspirale oder dass ich die benannt habe.
Ja.
Vorher war das nicht möglich. Und wo wir gelandet sind, ist in einer gemeinsamen Subgroup, dass wir gesagt haben, beide Versionen, ja, stellvertretend jetzt für andere Beispiele, unsere beiden Versionen stehen nebeneinander. Und wenn wir uns die Ergebnisse nachher angucken, gucken wir uns beide Listen an. Das heißt, weder dein Arbeitsstand noch mein Arbeitsstand ist besser oder schlechter als der andere, sondern wir wollen noch weitere Kategorien reinholen. Ja, also im Sinne der Systemik gedacht, dass es keinen kausalen Zusammenhang gibt. Wenn ich das so mache, dann entsteht das. Oder wenn ich das so mache, entsteht das andere. Eher im Sinne von, haben wir alles im Blick? Ja, und daraufhin haben wir die Rollenbeschreibung geprüft. Haben wir alles im Blick?
Mhm. Und mir fällt jetzt noch ein, so im Rückblick. Am Anfang haben wir gesagt, warst du in zwei verschiedenen Subgroups und ich zwei verschiedene. Die waren aber auf jeden Fall, da war ein tiefer Graben dazwischen. Und es hat ein kleines Stück Arbeit gebraucht, dass wir den Graben auflösen. Also ein kleines Stück Arbeit, das waren jetzt glaube ich 10 Minuten. Ja? So. Und bis wir in eine gemeinsame Subgruppe uns hinein entwickelt haben.
Mhm.
Und in dieser gemeinsamen Subgroup haben wir dann in einer, ich fand das wunderbar, wie schnell wir da vorangekommen sind und was das für, bin jetzt sehr zufrieden mit der Qualität. Und worauf ich hinaus will, ist dieses Phänomen, was wir ja oft bei Veränderungen haben, sich am Anfang Zeit zu nehmen, in dem Fall den Widerstand, der in uns ist, aufzulösen, eine gemeinsame Ebene zu suchen, sich dafür Zeit zu nehmen und zu ertragen, dass die Fortschrittsgeschwindigkeit relativ gering ist, um dann zu erleben, in einer produktiven Phase eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit.
Und eine hohe Qualität.
Und, ja. Mhm. Mhm. Also das fand ich auch mal wieder faszinierend. Ja? Und das auch mal sozusagen in dem vergleichsweise kleinen Ding.
Mhm.
Zu erleben, dass was ja bei Veränderungen ja Alltag ist und viel in viel größeren Fällen stattfindet. Ja?
Mhm. Bevor wir weitergehen zu großen Veränderungen, wer hatte eigentlich Schuld an irgendwas heute früh?
Mhm. Ja, im Nachhinein können wir drüber lachen, ja. Aber hätte ein Mäuschen uns interviewt, dann wäre die Sache klar gewesen. Ja? Alle sind schuld, nur meine Subgroup nicht. Ja?
Ja. Ja? Was ich nochmal rausstellen möchte, darum habe ich dich so provokativ gefragt. Ich glaube, dass zu Beginn, wo wir jeder noch in unserer eigenen Subgroup waren, durchaus die Tendenzen da waren, dass Schuld mit im Raum war, obwohl das Wort nie gefallen ist. Auch, dass du in die so eine Fürsorge, Caretaker-Rolle nennt man das im SCT, gehst, hat ja auch was von, niemand ist schuld, aber in dem Moment ist sie ja direkt drin. Und was ich spannend finde, ist, wenn wir in einer Subgroup sind, existiert das Thema Schuld nicht mehr.
Ja.
Weil wir alle Unterschiede integriert haben. Das heißt, es ist, genau, es geht eher um Verantwortung.
Und in dem Fall haben wir eher die Unterschiede so auch noch integriert, indem wir die beiden Versionen nebeneinander gelegt haben. Und damit sozusagen die Entwicklung nochmal nachvollzogen haben und was Drittes Neues entwickelt haben, von ja, wo wir beide auch viel zufriedener damit waren.
Ich habe eine wunderbare Frage gelernt, als ich meine Ausbildung gemacht habe, nämlich hier in Leipzig am Abis-Institut. Und die Gründerin des Institutes kam manchmal zu besonderen Gelegenheiten, ja, oder zur Supervision, sehr, sehr erfahrene Frau. Und da saß jede Rückmeldung und jede Frage. Und ihre Lieblingsfrage beim Thema Schuld ist es, stellen Sie sich mal vor, oder lass es uns mal als Live-Experiment machen. Ja, kannst du mir mal eine Situation beschreiben, wo jemand auf die Idee kommen könnte, die eine Person hat Schuld oder die andere ist schuld oder irgendwas, was du aus dem Projektalltag schon mal gehört hast, so ein Klassiker.
Ja, ich nehme mal so ein Beispiel, was ich letzte Woche in so einem Teamdialog erlebt habe. Eine Person hat sehr frustriert berichtet, dass eine Arbeitsgruppe innerhalb der Organisation ein Ergebnis produziert hat, und zwar einen Vorschlag an die gesamte Organisation, und da wurde vielfach abgelehnt von vielen Seiten. Und da war, glaube ich, sehr stark im Raum dieser so ein Schuldvorwurf, ja, also dass die Vertreterin dieser Arbeitsgruppe, die anderen sind schuld.
Also mein Experiment hat schon mal nicht funktioniert, weil du deine Rolle als Organisationsentwickler ganz wunderbar vertreten hast schon. Kannst du uns mal sagen, was die Kollegin gesagt hat, wenn sie die Schuld übergibt?
Das waren Vorwürfe. Also erstmal nochmal die sozusagen im Rechtfertigungston und auch in einem sehr angefassten Ton nochmal die Erinnerung, wie das entstanden ist und dass ja alle Perspektiven integriert waren und dass es ja auch um ein bekanntes Problem ging. Und jetzt nehmt ihr das nicht an und ihr lasst euch nicht mal auf ein Experiment ein.
Ihr nehmt das nicht an. Ihr lasst euch nicht mal auf ein Experiment ein.
Ihr sagt ja zu allem Nein.
Okay. Und wir stellen uns das mal vor, das geht eine ganze Weile und es ist relativ klar, es gibt zwei Seiten. Eine Seite denkt, die andere ist schuld und vielleicht umgedreht.
Und die andere Seite denkt vielleicht, oh, die sind eine Projektgruppe, die trinken ganze Zeit nur Kaffee und haben nette Gespräche miteinander, aber gute Lösung bringen sie nicht an.
Und jetzt komme ich nochmal zurück auf diese wunderbare Frage. Spannungsbogen, Spannungsbogen, Spannungsbogen. Mal angenommen, es käme ein riesen, gigantischer Magnet zur Erde und würde das Wort Schuld wegsaugen aus deinem Sprachschatz, aus deinem Wortschatz. Wie könntest du die Situation anders beschreiben? Wie hätte die Person die Situation anders beschreiben können?
Also da fällt mir sofort ein, dieses Du, und dann kommt noch ein Halbsatz daran oder ein ganzer Satz. Das geht ja nicht dann. Also in dem Du mit einer entsprechenden Energie ist ja schon Schuldzuweisung. Die Person müsste im Ich reden wahrscheinlich. Ich bin frustriert. Wir in unserer Projektgruppe waren darüber sehr frustriert. Ja, wir würden sehr viel im Ich reden.
Ja, ich mag die Frage sehr gern, speziell wenn wirklich das Wort Schuld im Raum steht, die Frage zu stellen, weil in dem Moment wird Verantwortung geklärt. Wer trägt für was welche Verantwortung? Wenn ich versuche, die Situation neu zu beschreiben, ohne das Wort Schuld, komme ich oft dem Kern ein Stück näher, worum es geht. Hast du Lust, mal auf die Veränderungsprojekte nochmal zu schauen?
Mhm. Mir fällt nur gerade ein, über so zauberhafte Fragen. Können wir auch mal bei Gelegenheit reden?
Ja, gerne.
Weil ich glaube, da ist so ein, das ist so mächtig, kann das sein. Mhm. Ja. Gut, aber jetzt zu dem, was wir auch jetzt bereden wollten. Worüber wollten wir eigentlich reden?
Wir wollten auch noch über Phänomene sprechen, die wir in Veränderungsprojekten erleben.
Genau, und wo das dieses Konzept des Subgroup, der Subgroup der dysfunktionalen bzw. funktionalen Subgroup hilfreich sein kann. Ja. Also bei Veränderungen, die wir ja vielfach begleiten, das eine Phänomen, was mir sofort einfällt, ist, dass das Problem von einer Subgroup in Frage gestellt wird. Die Existenz des Problems. Also zum Beispiel, wir sitzen im Workshop mit 15, 20, 25 Führungskräften zusammen und wir glauben in unserer Naivität, wir reden jetzt über das Wie der Veränderung, um dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden, dass wir realisieren, es gibt eine Subgroup, eine Teilgruppe, die ist gar nicht beim Wie der Veränderung, sondern die sind noch dabei, das Problem existiert gar nicht.
Was tust du denn, wenn du das merkst?
Also das Fatale ist, es gibt durchaus immer Situationen, wo ich das ein paar Momente, ein paar Minuten zu spät merke. Mhm. Im Extremfall auch erst nach dem Workshop. Und wenn ich es gleich bemerke, dann versuche ich das transparent für alle zu machen. Mhm. Eben zum Beispiel zu sagen, ob mein Eindruck ist, meine Hypothese ist, dass es zu früh ist, über das Wie der Veränderung zu reden. Wir brauchen erstmal eine gemeinsame Problemsicht.
Mhm. Ich versuche auch dabei, Hypothesen zu bilden, welche Ängste im Raum stehen könnten.
Mhm.
Und die aktiv mit reinzugeben und einfach zu erfragen.
Du bildest die Hypothesen?
Oder? Also manchmal so, manchmal so. Das ist eine Möglichkeit, dass ich frage zu einer konkreten Hypothese oder mich rantaste. Oder auch einfach offen frage.
Mhm.
Gibt es noch Befürchtungen, Sorgen?
Und wenn ich jetzt mal mich in so eine Subgroup hineinbeame, also das Problem existiert gar nicht, was ihr hier, ihr Organisationsentwickler und ihr Geschäftsführung hier lösen wollt und weswegen ich hier in diesem komischen Workshop sitze, wenn du da mitkriegst, dass ich das Problem gar nicht sehe. Ich bin ganz entspannt, ich habe keine Angst.
Mhm.
Ich würde nur sagen, wir müssen hier und da einiges ändern, vor allem die mit Fingerzeig natürlich, müssen digitalisieren, die müssen weniger Bürokratie machen, aber das ist deren Aufgabe. Aber ansonsten ist alles okay, warum machen wir hier den Workshop?
Mhm.
Und warum wollen wir diese Veränderung hier machen?
Mhm. Also manchmal bin ich da auch vom Kopf geschlagen und weiß auch nicht, was ich sagen soll.
Natürlich ist das auch so, das ist gut
also, zu hören. Und manchmal, wenn es mir richtig gut geht, Leute, die mich besser kennen, die wissen, dass ich, wie sagt man das auf Deutsch, ich rede so viel Englisch, gerne mal in Competition bin. Im Wettbewerb.
Konkurrenz.
Und wenn du sagst, du lehnst dich zurück, dann lehne ich mich noch mehr zurück. Das kann ich dann auch.
Mhm.
Und was sich auch bewährt hat für mich, das ist nicht in jeder Situation so, aber ist es dann ganz bewusst umzuschwenken in die innere Haltung der Nicht-Veränderung. Ja, die gehört zu unserer systemischen Haltung dazu.
Mhm.
Und dann sage ich, das ist okay für mich, was Sie erzählen gerade. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir das zu Ende denken jetzt. Und dann nehme ich mir Zeit und denke das zu Ende mit dem Person. Und was meistens entsteht, ist dann ein, dass die Person oder die Subgroup mich überzeugen möchte, dass es ja doch Veränderung braucht. Und dann kann ich das besser anschlussfähig vielleicht nochmal das Problem oder oder sogar schon den Lösungsvorschlag formulieren.
Das heißt also, wenn ich jetzt nochmal an unseren Definitionsversuch von vorhin andocke, im Raum sind also zwei Subgroups. Die eine, der ist völlig klar, es braucht eine Veränderung, X, Y und Z ist das Problem. Ab jetzt reden wir über das Wiederveränderung und die zweite Subgroup negiert das Problem. Zwei verschiedene Subgroups. Und über das, was du angesprochen hast, ist ja eine Intervention, versuchst du die gesamte Gruppe, also versuchst du zu erforschen, jede Subgroup? Vor allem die Subgroup, die das Problem negiert, um die ganze Gruppe in dieselbe Subgroup zu hinein zu entwickeln.
Ich versuche, was zu finden, was sie wirklich lieben. Woran sie wirklich hängen. In der Abwehr. Also ich könnte das jetzt in GFK-Sprache, also gewaltfreie Kommunikationssprache, Bedürfnis nennen. In der Regel bin ich da nicht so stoisch. Ja, ich sage da nicht Bedürfnis. Aber ich versuche, was zu finden, was sie gerne haben, ja? Wofür sie kämpfen wollen in ihrem Job. Und wenn das nicht funktioniert, dann, ich habe mich gerade an eine Situation erinnert, das war ein Großgruppenworkshop, wo das Phänomen auch aufkam, wobei das ist eigentlich ein neues Phänomen, das ist die Projektion, wo ich dann diejenige war, die vermeintlich irgendetwas von der Gruppe wollte, was die Gruppe ja gar nicht braucht, obwohl es das Gesetz vorgegeben hatte oder ein Gesetz klar geregelt hat, das muss einfach gemacht werden. Und das habe ich mir eine Weile angeguckt und die Pfeile, die auf mich fliegen, immer wieder abgefangen und rumgedreht und wieder zurückgegeben mit Angeboten, verschiedenen Angeboten. Und irgendwann bin ich auch ein bisschen leidenschaftlicher geworden, weil mir das wirklich auch wichtig war in dem Moment, das zu betonen. Ich habe gesagt, Sie sind diejenigen, die gerade ihre Zusammenarbeit neu gestalten, definieren. Ich arbeite hier nicht, aber Sie verbringen jede Woche, jeden Monat so viel Zeit. Hier geht es nur um Sie. Es geht um Ihre Gesundheit am Ende des Tages. Es geht um Ihre Freude, ja, um Ihren Arbeitsplatz. Und das war was sehr gut funktioniert hat. Also es auch klar zu machen, es geht wirklich nicht um mich. Ja? Manchmal höre ich auch den Satz, oh, Sie wollen das Wort benutzen oder das Wort benutzen. Ob ich das eine oder das andere Wort benutze, hängt schlichtweg mit der Bedeutung des Wortes zusammen. Es sind zwei unterschiedliche Sinnzusammenhänge. Ich hänge nirgendwo dran.
Das kenne ich auch. Du sprichst ja von Projektion. Ja, also auf dich wird was projiziert, dass du was willst mit der Gruppe, die Gruppe zu einem bestimmten, in eine bestimmte Ecke, in Richtung entwickeln willst, ein bestimmtes Wort verwenden willst, hast du gesagt. Ja, also ich kenne das auch mit den bestimmten Wörtern. Oder auch so mehr als einmal gehört, ja, das ist ja wie Ihre Lieblingsmethode, die Sie wahrscheinlich immer anwenden. Ja, wo ich dann auch versuche, deutlich zu machen, also ich habe ein paar Methoden im Köcher und hole die Methode raus, von der ich glaube, dass sie hilfreich ist und anschlussfähig ist. Und wenn sie nicht anschlussfähig ist, guck mal nach was anderem. Weil in erster Linie wollen wir hilfreich sein. Wir haben ja keine Agenda, eine Organisation oder eine Gruppe in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Ja?
Und mir ist gerade noch was ganz wichtig, nach dem, was ich gesagt habe und nachdem ich dir zugehört habe. Ich glaube, all die bereits genannten Interventionen von uns funktionieren nur, wenn die innere Haltung stimmt. Und was meine ich jetzt damit, wenn ich das sage? Ich meine damit, ich könnte jetzt zwar sagen, mir ist es echt egal, welches Wort wir benutzen. Am Ende des Tages ist es mir auch egal. Aber mir sind meine Projekte nicht egal. Mir ist es nicht egal, wenn ich vor der Gruppe stehe und sage, es geht um ihre Zusammenarbeit. Ist es mir wirklich nicht egal, ob es den Menschen gut geht oder nicht. Und ob wir hier ein Stück Zusammenarbeit gestalten oder nicht. Und da wäre ich schon zur Löwin, merke ich. Ja? Das hat für mich aber nichts damit zu tun, ob ich, also manchmal klappe ich auch einen Laptop zu und bin draußen. Ja, also es wäre vor 3 Jahren noch nicht so gewesen, aber also da kann auch was explodiert sein und ich kann meinen Laptop zumachen und denken, jetzt gehe ich schwimmen, heute blüht der Baum, muss mir erstmal angucken, guck mal, was in meinem Garten so los ist. Das sind 2 unterschiedliche Sachen für mich. Also eine ist Fürsorge für mich und das andere ist wirklich aber auch die Fürsorge fürs Projekt in meiner Arbeitszeit. Und das ist mir richtig wichtig.
Also könnte man so sagen, du hast Fürsorge für das Projekt und für die Menschen, für die wir tätig sind. Aber das, was und zugleich, nicht aber, sondern und, das konkrete Ergebnis, die konkreten Entscheidungen, die sie treffen, da hängst du nicht so dran. Also da war das mit dem Wort egal, glaube ich, ist nicht ganz treffend.
Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, nur das Wort Fürsorge trifft es, glaube ich, noch nicht ganz.
Okay.
Weil, also nicht Fürsorge für etwas Kindliches, was wirklich Begleitung braucht und ein gemeinsames Lernen, glaube ich.
Das ist vielleicht die Fürsorge für eine Lösung, die sich noch hinter der Nebelwand verbirgt.
Mhm, ja.
Für eine gute Lösung.
Ja.
Ja. Das erinnert mich...
Für eine Lösung, die für alle funktioniert.
Für eine Lösung, die für alle funktioniert, ganz genau. Ja, ja. Ja. Aber die eben noch nicht erkennbar ist.
Ja.
Die ist erstmal
ja.
Ja, hinter der Nebelwand... Da muss erstmal die Nebelwand beiseite gerückt werden oder irgendwie beiseite gebracht werden. Jetzt hab ich so vergessen.
Du erinnerst dich?
Diese Situation. Ach genau, auch im Sinne von, es ist nicht meine Lösung, nicht unsere Lösung, die wir einbringen. Wenn ich dann frage, ja, aber ganz oft, ich frage etwas, um sozusagen zu provozieren, dass irgendjemand anfängt, ein Stück Lösung mal zu formulieren. Und dann kriege ich oft die Frage, ja, worauf wollen Sie denn hinaus? Oder Sie wollen da auf was Bestimmtes hinaus, wo ich dann gebetsmühlenartig erzähle, ich bin kein Lehrer, der jetzt fragt, ne, so höflich über das Falsche drüber weg hört und immer nach dem Richtigen fragt, um dann zu sagen, genau das ist es. Bin ich nicht. Ich frage Sie nur, weil irgendwie was in meinem Bauch sagt mir, das hilft, das reicht noch nicht oder das hilft noch nicht. Aber was Ihnen hilft? Was ausreichend ist, was sie weiterbringt, das weiß ich nicht. Manchmal ist es so, dass mir da was, das kennst du wahrscheinlich auch, eine Möglichkeit in den Kopf kommt. Mhm. Aber die kann ich Ihnen nur als Möglichkeit anbieten. Mhm. Wie machst du das?
Ich biete es manchmal, es kommt drauf an, wenn ich glaube, es ist dem Prozess nicht dienlich, also vor allen Dingen des eigenen Wachstums der Menschen, die da beteiligt sind und auch Organisationskultur, gebe ich den Lösungsvorschlag ganz bewusst nicht rein und halte das lieber aus. Und wenn ziemlich viel Alignment schon da ist, dann gebe ich auch mal was rein und sage aber sofort dazu, kann aber auch Quatsch sein. Also es kann auch was ganz anderes sein.
Und damit... Sozusagen rahmst du das, das ist nur eine von den vielen, vielen Möglichkeiten.
Ja. Und ich frage immer, hoffentlich, wenn wir bei einem Zwischenergebnis oder Ergebnis angekommen sind, frage ich immer, passt das so? Was spricht dagegen? Wer hat ein schlechtes Bauchgefühl? Gibt es noch Widerstände?
Mhm. Ja. Also damit erreichst du, dass die Leute in die Verantwortung gehen, die Gruppe in die Verantwortung für das Ergebnis geht, egal wo der Vorschlag ursprünglich herkam.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und ich habe das damals in meiner Ausbildung mal als Yes-Set gelernt. Also der Kontext ist ein anderer. Ich mache das aber auch in Veränderungsprojekten. Wenn ich ein Projekt aufsetze oder eine Meeting-Reihe beginne, dann hole ich mir ganz viele Ja's ab. Ja, und mir geht es nicht darum, dass irgendwie alle Ja sagen, sondern es geht um ein glaubhaftes Ja zu einer Frage. Also zum Beispiel sage ich, es wird auch mal Momente geben, wo ich sie unterbreche. Ist das okay? Ja. Ja, und da, also ich möchte auch, das Ja muss ich glauben können.
Mhm.
Und wenn ich das nicht glauben kann, dann bringe ich es auch mit rein und sage, das hat mich noch nicht überzeugt. Über was müssen wir noch reden? Ja.
Mhm.
Ja.
Also die Person soll dann nicht das ihr Ja mit einer anderen Intonation wiederholen,
nee,
sondern du wirst es einfach abklopfen.
Also es geht dann...
Ob es da noch einen Zweifel gibt.
Mhm. Genau.
Ja.
Mhm.
Ja, genau. Weil letzten Endes geht es ja auch um ein gutes Miteinander und es ist ja auch ein kleines Stück Rollenklärung, glaube ich. Ne?
Mhm.
Also du holst dir lässt dir damit die Moderationsrolle bestätigen.
Mhm.
Ja. Mhm. Ich würde gerne mal noch auf was anderes eingehen, was auch mit dem Phänomen der Projektion zu tun hat, so eine ganz, ich würde sagen, schmerzhafte Form von Projektion. Das ist dieses Scapegoating.
Mhm.
Also ich finde das Wort einfach in Englisch so wunderbar und im Deutschen gibt es ja kein Wort dafür. Ja,
die Sündenböckerei, meinst du?
Die Sündenböckerei ist ja eine Erfindung von uns. Ja? Also aber genau darum geht es. Ja?
Ja.
Sozusagen jemandem zum Sündenbock zu machen. Also du hast ja vorhin das Thema Schuld. Dort alle Schuld hin zu projizieren. Eine Person oder eine Gruppe von Menschen, die Geschäftsführung hat sich das gar nicht richtig überlegt. Und das ist, wenn dann, jetzt sind wir wieder bei dem Subgrouping-Phänomen, ja, und ja, die haben sich das alle nicht überlegt und dann bestätigen sich vielleicht im schlimmsten Fall alle und die Geschäftsführung ist jetzt gar nicht dabei. Ja, das ist dann Scapegoating. Und was ich ja gesagt habe, was so schmerzhaft ist, manchmal richtet sich das gegen uns.
Mhm. Mhm.
Und weißt du, was ich meine? So, fällt dir da auch ein Beispiel ein?
Ich weiß, was du meinst und ich kann auch gerne jetzt gleich ein Beispiel sagen. Ich fange vielleicht mal mit dem Beispiel an. Genau, aus einem Workshop sind nicht alle zufrieden raus oder mit einem glücklichen Gefühl. Ich will gar nicht mal, vielleicht geht es gar nicht um Zufriedenheit, vielleicht geht es um ein angenehmes Gefühl. Darum geht es, um ein angenehmes Gefühl. Und ich glaube, der Trugschluss ist, der Workshop war nicht gut konzipiert oder durchgeführt und oder durchgeführt. Und genau, der Moderator oder die Moderatorin hat es versaut. Ja, das wäre ein Beispiel in einem größeren Stile. Geht das natürlich auch mit dem ganzen Prozess. Ja? Wenn der zäh wird oder wenn es Konflikte aufkommen, dass es heißt, okay, wir haben das nicht vorhergesehen und die Zusammenarbeit ist beendet, beispielsweise.
Hm. Also ich nehme mal das, was du am Anfang gesagt hast, diese kleine Variante, die kleinere Variante mit dem Workshop. Ja, da steht für mich irgendwie auch in Frage so diese Erwartungshaltung, das soll immer alles schön sein.
Hm.
Und sich immer angenehm anfühlen. Aber Veränderungsarbeit ist ja Arbeit. Das steckt im Wort schon drin. Und das ist ganz oft das Warten durch den Schlamm. Und muss ich, ja, und vielleicht ist das auch wichtig, das mal von vornherein zu benennen. Mir fällt gerade ein, in einem der jüngsten Workshops habe ich unter dem sehr schmerzhaften Eindruck eines anderen Projektes habe ich mir Zeit genommen und habe richtig gerahmt. Wir werden erstmal den Faden suchen müssen. Das wird sich sehr, sehr zäh anfühlen. Vielleicht finden wir gleich. Glaube ich nicht. Lassen Sie uns offen sein dafür. Das wird sich möglicherweise 2-3 Stunden ganz zäh anfühlen. Das ist jetzt ein Ringen um den Faden, den wir suchen. Da müssen wir durch. Und dann war die Gruppe dadurch bereit. Also ich habe ein kleines bisschen wortreiche gemacht, aber so eine Kernidee. Und da war die Gruppe bereit. Mhm. Und das fand ich eine sehr schöne Erfahrung.
Mhm. Also diesen Raum bereiten.
Ja, das darauf hinzuweisen. Weil ich glaube, dass viele sehr geprägt sind von irgendwelchen Führungstrainings, die alle schön sind, alle total Spaß machen. Mhm. Und wo aber sehr oft nicht an die Schmerzpunkte gegangen werden. Gegangen wird und natürlich auch nicht werden muss, weil es ist ja ein Training.
Ich habe mehrere Gedanken gleich dazu. Mhm. Und einerseits glaube ich, dass wir in Sachen Happiness noch lernen dürfen. Ja, also ich glaube, wir dürfen uns durchaus auch mal überlegen, dass wir ganz bewusst auch mal Dinge einbauen, die Spaß machen, um die Energie auch ein Stück, das wäre jetzt falsch, was ich sage, nicht oben halten, aber um einfach Leichtigkeit miteinander zu teilen. Darum geht es mir. Und dann habe ich noch einen Gedanken, da bin ich so hin und her gerissen zwischen, also in den letzten Wochen dachte ich immer mal, ich glaube, das wird einfach immer zu unseren Projekten dazugehören, dass es irgendwann mal passiert. Im SCT würde man ja Authority Issue sagen, also das Auflehnen gegen die Führung, und wir führen oft den Transformationsprozess oder gestalten den sehr maßgeblich mit. Also irgendwie so die Akzeptanz damit und das Bewusstsein, ja, das gehört dazu, egal wie gut wir alles vorbereiten, wahrscheinlich poppt es irgendwann auf, weil mittlerweile sehe ich es als Muster. Mal weniger stark ausgeprägt, mal stärker ausgeprägt. Und auf der anderen Seite, ja, in meiner anderen Hand, in der anderen Waagschale, denke ich mir, woran erkennen wir Situationen, wo wir sagen, okay, und hier braucht es einen anderen Skill oder hier müssen wir uns weiterentwickeln oder die Intervention war weniger glücklich ausgewählt. Mhm. Ohne in die Falle zu tappen, kausale Zusammenhänge aufzumachen. Ja. Mhm.
Also du meinst, das ist auch ein Lernfeld für uns. Mhm. Und was ich jetzt so rausnehme, ist auch so die Idee, solche Dinge viel stärker gemeinsam drauf zu gucken. Also noch mehr, als wir es jetzt schon machen.
Zum Beispiel?
Vor frühe Anzeichen nicht zu übersehen.
Zum Beispiel, aber wirklich meine Frage ist es eigentlich, es passiert eine Situation, wann sagen wir, wir müssen hier dazulernen, das war unglücklich. Und wann sagen wir, das ist gerade ein Muster, was entsteht, das gehört zum Prozess dazu. Mhm. Die Intervention war glücklich, das fühlt sich nur nicht angenehm an. Mhm.
Oder es kann sogar beides sein.
Ja.
Also das sozusagen, wenn das Muster wirkt in der Organisation, also Scapegoating, Sündenböcke, bestimmte Dinge, negative Dinge auf Sündenböcke zu schieben, kann ich es ganz richtig machen? den Workshop, die Intervention und trotzdem wirkt das Muster des Scapegoatings. Und wenn ich nicht ganz richtig mache, ein bisschen ganz anders, dann wirkt das trotzdem. Meinst du das?
Weiß ich gerade nicht. Mhm. Ich war gerade in meinen eigenen Gedanken. Mhm. Mhm. Entschuldigung.
Entschuldigung. So ist das Leben. Ja. So ist das Leben.
Nee, weil ich mich, als du dieses Wort Sündenbock nochmal reingebracht hast, habe ich mich mal mit dem Wort verbunden. Mhm. Und dachte mir, ich glaube, Menschen, die uns zuhören, das ist eine Hypothese jetzt, könnten auch starke Emotionen damit verbinden. Also ich verbinde damit auch ein Stück Isolation, Einsamkeit und auch wirklich Schmerz irgendwie. Eine Enttäuschung vielleicht. Und drum mal so meine Frage an dich, an uns. Was könnten wir Menschen mitgeben, die davon betroffen sind in Organisationen selber? Also was könnten Strategien sein, um mit diesem Phänomen umzugehen?
Fragst du jetzt uns?
Ich frage dich, mich und uns.
Genau. Na, ich meine jetzt, weil uns geht es ja auch manchmal so. Jetzt Menschen, ja, ja, genau. Organisationen geht so, uns ja. geht so.
Also nur uns als StellvertreterInnen.
Also mir fallen da so zwei Sachen spontan ein. Das eine ist, es ist eine wunderbare Fähigkeit, die Dinge nicht persönlich zu nehmen.
Hab ich, wie machst
leider,
du das?
Habe ich leider nicht 100%. Ich habe ihn nur zu 50%. Und das Zweite ist, ja, in Verbindung mit anderen zu gehen, mit Support-Menschen. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von das Scapegoating umzudrehen. Die sind ja blöd. Die verstehen es nur nicht. Und die im schlimmsten Fall bestätigt das der Gesprächspartnerin, der Gesprächspartner, ja, die sind blöd und ja, die verstehen das nicht, sondern eine empathische Verbindung. Ah, dir geht es jetzt gerade schlecht mit der Situation und was genau war der Punkt, der Triggerpunkt? Ja, also das ist diese Verbindung, ja, die wir auch, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, einsetzen, die wir im Coaching einsetzen, in der Intervision, in der Supervision. Ja.
Es ist so interessant, wenn ich dir zuhöre und mich dabei beobachte beim Zuhören, wie sich zwei Subgroups in mir bilden. Ja, die eine,
schon wieder.
Die eine, die sagt, oh ja, ja, da hat er recht mit dem, was er sagt. Wir erklären das erwachsen, wir haben einen erwachsenen Umgang mit unserer Wut, unserer Frustration, wir können da üben, uns entwickeln. Und ich hatte, als ich dir zugehört habe, die ganze Zeit auch die andere Subgroup, die sagt, ja, aber was ist, wenn die blöd sind? Also direkt den Schuld, der, also direkt so diesen inneren Antrieb von, na, aber was ist, wenn jemand gegenüber wirklich was richtig Ungünstiges gemacht hat. Blöd ist ableistisch, glaube ich. Da dürfen wir, glaube ich, noch dazu lernen.
Du hast ja jetzt eine Formulierung verwendet.
Und das fand ich so interessant gerade. Also ja, mir geht es nur darum, das zu benennen. Ja. Ja, ich würde schon sagen, dass wir beide sehr gefestigt sind in unseren Rollen und vor allen Dingen auch souverän im Umgang mit Gefühlen. Und gleichzeitig höre ich trotzdem die zwei Subgroups so stark. Und das finde ich echt interessant. Mhm. Das unterstreicht für mich nochmal, wie schwer das ist,
ja,
diesen Ausstieg zu finden.
Und wie hilfreich das sein kann, sich einen empathischen Support zu holen.
Ja.
Ja. Mhm. Und es kann ja wirklich beides sein. Es kann ja wirklich sein, dass die anderen etwas Ungünstiges machen. Etwas komplett Nonsens machen, etwas Unethisches machen. Es kann ja trotzdem zugleich sein. Mhm. 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 Und genau dafür kann ja, das kann ja auch sich im Gespräch ergeben. Also im Gespräch mit, im empathischen Gespräch mit einer anderen Person.
Ja. Über das, was wir gerade gesprochen haben, da springen ja Menschen, wie du und ich auch, in ihre Überlebensmuster, Überlebensrollen, heißen sie im SCT auch. Mhm. Und als ich gestern habe ich den ersten Schritt in meinen Garten getan für dieses Jahr, viel später als sonst. Das Gras stand mir bis zu meiner Hüfte. Es war Sonntag und wir sind in Deutschland, das heißt, man darf nicht Rasen mähen. Und ich bin den ganzen Tag durch das hohe Gras gelaufen und habe mein Beet freigeschaufelt und meine Pflanzen gepflanzt und dann meine Brombeeren bewundert, die überall gewuchert sind. Und unsere Nachbarn, wir haben 4 Stück an der Zahl, pflegen alle ihre Brombeerfarmen direkt an der Grenze zu uns. Und als ich die Brombeeren also geschnitten habe, dachte ich mir, wow, 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 wow. Das sind richtige Überlebenskünstlerinnen. Unglaublich. Ich tue jedes Jahr, das ist jetzt mein 8. Jahr, glaube ich, alles dafür, an jedem Zaun die Brombeeren durch den Zaun durch an der untersten Wurzel abzuschneiden, weil Brombeeren innerhalb von einer Woche, glaube ich, 10 faustdicke neue Stämme entwickeln mit langen, dicken Dornen. Und da war ich richtig fasziniert.
Und was hat das jetzt mit unserem
Thema wie schmerzhaft es ist, sich an den Dornen, also diese Überlebens-, diese Wahnsinnsenergie steckt da für mich drin, der Überlebensrolle. Unglaublich, wie viel Energie da drin ist. Das Zweite ist, wie schmerzhaft das für andere sein kann, ja, die Dornen. Und wie schnell die Einladung da ist, selber auch ein Überlebensmuster zu gehen und zu sagen, du darfst jetzt gar nicht mehr existieren, liebe Brombeere. Und gleichzeitig, wie viel Süße trotzdem drinstecken kann. Ja, also die Verlockung, immer wieder in diese Rolle zu gehen, also ist so wahnsinnig groß. Die Früchte sind einfach so lecker. Aber eine Freundschaft ist schwer mit der Brombeere.
Ja. Was du jetzt, war jetzt schön, dir zuzuhören, weil du hast jetzt nicht geschimpft über die Schuld deiner Gartennachbarinnen und Nachbarn, dass die ja so unverschämt sind, genau an der, am Gartenzaun, an der Grenze zwischen euren Gärten, die Brombeere zu hegen und zu pflegen und zu kultivieren und nicht und völlig ausblenden, dass sie natürlich die Brombeere vor dem Gartenzaun keinen Halt macht, sondern in euren Garten, in deinen Garten reinwächst. Ja? Das hast du nicht gemacht. Ja? Und du hast nochmal betont jetzt am Ende, da kommen tolle Früchte raus. Ja? Mhm. Ich glaube, das klingt für mich wie eine wunderbare Metapher. Mhm. Die Brombeerhecke und Veränderung.
Ja. Ja.
Sollte man vielleicht an anderer Stelle mal weiterdenken.
Ja, wo ist die Frucht zu ernten? Wo ernte ich die?
Ja,
ich ernte die ja nicht in der Survival-Rolle.
Nee, sondern die erntest du ja in deiner Ernterolle auf deiner Seite des Zauns und die Nachbarin auf ihrer Seite des Zauns.
Und das tue ich nämlich, indem ich die Brombeere so entwickle, dass nur noch die Zweige zu uns rüberhängen, die Früchte tragen. Alles ringsherum schneide ich ab.
Das heißt, du kultivierst mit.
Ja.
Oder anders gesagt, mit dem mit der Überlebensrolle der anderen lebst du. Versuchst du zu leben.
Ja, es stimmt. Ich finde den Umgang damit. Und das bringt mich nochmal zurück zu Veränderung, weil das ist eigentlich das Schöne. Es geht, also ich glaube, es ist illusorisch und anzunehmen, auch für dich und mich, ja, dass wir nie dass wir uns so weit entwickeln können, dass wir dort nie reinspringen. Ich glaube, es passiert einfach hin und wieder mal. Und das aber nicht zu sagen, oh, die Person ist jetzt in der Überlebensrolle, sondern es als Bestandteil von Kommunikation zu sehen und einen guten Umgang damit zu finden.
Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Einen Umgang damit zu finden, einen guten, einen funktionalen Umgang damit zu finden. Weil das ist das, was möglich ist. Weil wir sind ja nicht in der Therapie. Und erst recht nicht in der Zwangstherapie. Ja? Ja, und das ist, also den Gedanken finde ich sehr versöhnlich. Gruppen könnte man vielleicht sogar auf die Gesellschaft übertragen, einen Umgang damit finden, wie andere sind. Dann ihre Überlebensrolle, meine Überlebensrollen, die bringe ich ja mit aus meiner Sozialisation. Und wenn es um eine Veränderung in Organisation geht, wird gerade nicht meine Sozialisation verhandelt, sondern wird versucht, die Veränderung für die Organisation zum Erfolg zu bringen.
Ich überlege gerade so, ob sich das eine für mich ausschließt mit dem anderen. Weil ich gebe dir schon oder ich bin schon bei dir, zu sagen, okay, ist kein therapeutischer Prozess. Auf der anderen Seite sagen wir, so ein großer Veränderungsprozess ist auch ein Stückchen wie Therapie für die Organisation. Und im Sinne von, also ich glaube schon, dass es auch ein Stück Entwicklung braucht bei der Person oder dem Personenkreis der Subgroup, die in die Überlebensmuster fällt oder reintappt.
Ja. Meinst du, dass wir das Thema Überlebensmuster mal irgendwie für Veränderungsprozesse in ein gutes Erklärformat bringen müssen sollten?
Hier?
Ob hier im Podcast oder nicht, oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt.
Vielleicht, ja, vielleicht.
Weil letzten Endes, so will ich den Faden jetzt und der letzten Minuten Folge, aus den Überlebensmustern generiert sich ja Widerstandsenergie.
Ja. Also die Grenzen sind einfach oben. Ja, also es ist einfach sehr, sehr schwer oder nicht möglich, in Verbindung zu kommen. Und würde ich dem Gedanken oder würde ich sagen, okay, es geht nur darum, einen Umgang zu finden ohne Entwicklung, dann bleiben die Grenzen oben. Und ich glaube, das funktioniert nur so weit in einem Veränderungsprozess. Ja. Und aus meiner Erfahrung raus ist es leichter, über Ängste zu sprechen, als über Wut und Frustration. Was ist denn da so deine Erfahrung?
Also im organisationalen Kontext, also ich habe da keine Angst. Also da braucht es, glaube ich, ein anderes Wort. Und über Wut hat man natürlich auch nicht. Maximal Ärger. Also ich glaube generell, dass ich glaube, das ist ja das, was wir auch in Veränderungsprozessen versuchen einzubringen, mehr über Gefühle zu reden, eben Wut, Ärger, Angst, das zu normalisieren, ja, was erforderlich ist.
Ich erlebe das immer mehr, muss ich sagen. Ich war in dem letzten Jahr immer mal richtig baff von Kreisen, wo ich das überhaupt nicht erwartet hätte, wie viel gefühlvolle Kommunikation da schon im Raum war. Und das freut mich sehr, einfach weil die Kommunikation dafür sehr schnell funktionaler wird.
Was meinst du mit gefühlvoller Kommunikation?
Also, dass Leute sagen, ich habe noch die Sorge, dass.
Ah, okay, also das ist wirklich ein Gefühl benennen.
Ja.
Ah, okay, ja.
Oder auch vielleicht kennen sie gerade das Wort nicht, aber ist für mich nicht tragisch. Und sie drücken es, das Phänomen aber trotzdem aus. Und mehr brauchen wir auch nicht. Ich brauche keine Definition von etwas, sondern ich möchte wissen, was die Leute bewegt. Mhm. Weil dann können wir eine Lösung verhandeln oder gucken, was braucht es noch und so. Und das hat mich schon fasziniert, muss ich sagen, so im letzten Jahr, dass ich immer mal wieder positiv überrascht worden bin. Hm.
Ja. Ja, ich habe so den Eindruck, wir haben jetzt eine Menge Fäden. Ich würde jetzt mal einen Punkt setzen. Also mit Fäden meine ich, das sind eigentlich Themen, die jetzt von dem ursprünglichen ein kleines Stück sich ja, entfernt sind, mhm, die man an anderer Stelle nochmal aufgreifen kann. Mhm.
Ich merke, bevor ich die anderen zwei Punkte setze, dass irgendwie ist mir gerade nochmal wichtig, weil wir in dieser Folge wirklich von A nach B, nach C, nach D sind, dass wir vielleicht nochmal so unsere Kernerkenntnis oder das, was wir nochmal unterstreichen wollen, rausstellen.
Ja. Magst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen, ja. Also ich glaube, das eine ist dieses Konzept, was für unsere Arbeit wichtig ist und was wir gerne auch weitergeben möchten, ist dieses Phänomen des Subgroups, der Untergruppen. Mit der Unterscheidung, sind sie gerade funktional oder sind sie dysfunktional? Also die funktionale Subgroup, die ihre Grenzen offen hat, sodass widersprüchliche Informationen, neue Informationen einsickern können und die Subgroup sich entwickeln kann. Und die dysfunktionale Gruppe, die ihre Grenzen hochgezogen und dicht gemacht hat, sodass eigentlich nur aufgrund von vorhandenen Informationen eine Selbstbestätigung stattfinden kann, mhm, und damit Entwicklung verunmöglicht wird. Das ist so das eine. Was bei dir?
Nachdem du angesetzt hast und nochmal zwischen funktional und dysfunktional unterschieden hast, ist es mir, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht darum, um das Reinholen. Es geht um Beteiligung, es geht ums Händereichen, es geht um gemeinsame Diskussion, es geht um Augenhöhe und nicht um Kontrolle von wie oder was darfst du sagen. Also ich unterstreiche auch den Gedanken Funktionalität. Punkt.
Punkt. Punkt.